Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Am liebsten hätte ich heute Decken hervorgeholt, liebe Gemeinde, und euch jetzt gebeten, euch damit mal eine Höhle zu bauen. Das habt ihr doch bestimmt als Kinder auch schon so gemacht. Also meine Kinder haben das geliebt, eine große Decke über einen Tisch legen und dann in die Höhle unten reinzukriechen, die darunter entstanden ist. Und über so zwei Stühlen könnte man das auch wunderbar machen. Und auch meine Schüler im Religionsunterricht, die haben das immer gerne gemacht. Wenn ich ihnen diese Geschichte von David und Saul in der Höhle erzählt habe. Für uns heute mal ohne Decken, aber vielleicht in der Fantasie kriechen wir jetzt mit David und seinen Männern in die Höhle hinein. Und wir fühlen uns da mal so richtig geborgen. Hier sind wir sicher vor König Saul, der uns verfolgt. Hier sitzen wir also im hinteren Teil der Höhle, neben David. So lange ist es schon her, dass David zum König gesalbt wurde. Damals war er noch ein Kind gewesen. Ob das jemals Wirklichkeit wird, dieses Versprechen, dass er wirklich König wird? Auf den Königsthron gedrängt hat er sich jedenfalls nie. Vor einer Aufgabe gedrückt auch nicht. Als sich niemand getraut hat, gegen Goliath zu kämpfen, da hat David das übernommen und gesiegt. Als der jähzornige König einen Musiker gebraucht hat, hat sich David dazu bereit erklärt, bis er fliehen musste. Mit 3000 Soldaten verfolgt Saul jetzt David. Womit hat er das verdient? Psst, was ist das? Ich höre doch was. Da kommt doch jemand. Ey, seid bloß leise, das ist König Saul höchstpersönlich. Der kommt jetzt in unsere Höhle rein. Woher wusste der denn, dass wir hier sind? Wie hat er uns gefunden? Moment mal, was macht der denn da? Er kommt alleine rein. Er hat keine Waffen dabei. Jetzt zieht er sich aus. An dieser Stelle fangen die Kinder immer an zu kichern. Obwohl das ja nur ein ganz natürliches Bedürfnis ist. Saul erleichtert sich. Ist doch klar, dass er dabei alleine sein will. Und deswegen hat er sich in die Höhle zurückgezogen. Der König wehrlos in der Hocke, so wie wir ihn hier auf der Zeichnung auf dem Gottesdienstblatt sehen. Und David hat jetzt leichtes Spiel mit ihm. Hier sehen wir auch, wie er mit seinem Messer ankommt. Sein Messer in der Hand, er kommt, er schleicht sich lautlos an den König heran. Er müsste nur zuschlagen und dann wäre er seine Sorgen los. Dann könnte er schon morgen selbst zum König gewählt werden. Und David nimmt das Messer hoch und schneidet einen Zipfel von Sauls Gewand ab, nimmt den abgetrennten Stoppfetzen und zieht sich genauso unbemerkt wieder zurück, wie er gekommen ist. Warum tut er das? Warum verschont er Saul? Warum verzichtet er darauf, selbst für Gerechtigkeit zu sorgen, obwohl er nach menschlichem Ermessen dazu berechtigt gewesen wäre? Das ist heute die Frage. Warum tötet er Saul nicht? Die Antwort liegt in der Unterscheidung zwischen berufen und getrieben. Das Motto über den heutigen Gottesdienst, berufen oder getrieben. Ich habe diesen Unterschied mal von Gordon MacDonald gelernt und seitdem stelle ich mir auch persönlich selbst ganz oft die Frage, handle ich eigentlich gerade wie ein Berufener oder wie ein Getriebener? Was in dieser Geschichte von David einerseits und von Saul andererseits erzählt wird, das ist jeweils ganz typisch für einen berufenen Menschen einerseits und für einen getriebenen Menschen andererseits. Und fangen wir mal mit Saul an. Er ist ein Getriebener. Er klammert sich an seinem Königtum fest, um jeden Preis. Und er nimmt sich selbst zu wichtig. Er geht seinen unerlösten Trieben nach, seinem Trieb nach Macht und Einfluss. Und er will bestimmen und er ist schließlich der erste König und er war schon immer toll. Er ist ein Getriebener deswegen, weil er seinen unerlösten Trieben nachgeht. Und dabei hätte doch alles so gut werden können. Saul hatte eigentlich von Anfang an die besten Voraussetzungen. Saul wurde in eine wohlhabende Familie hineingeboren, was für eine Gnade. Er hatte ein sehr attraktives Äußeres, er konnte überzeugend reden. Kurz gesagt, Saul hatte eine Ausstrahlung, die ihm Erfolg brachte, und zwar frühen Erfolg, noch bevor er dafür arbeiten musste. Er hat sich seinen Erfolg nicht selbst erarbeitet, bevor er weise sein musste durch Lebenserfahrung, bevor er sich diesen Erfolg aufgrund seiner geistlichen Reife verdient hätte. Ihm ist das alles einfach so zugefallen. Und dann dachte er, die Welt gehört mir. Ich werde das alles jetzt nutzen. Ich werde so leben, wie ein König in Kindheitsträumen eben lebt. Und Saul hat sich keine Gedanken darüber gemacht, dass er auch als König noch auf andere Menschen angewiesen war. Und dass er auf Gott angewiesen sein könnte. Ja, das wusste er zwar, aber das war ihm eher lästig. Und die Verantwortung für diejenigen, über die er herrschte, die hat er auch nicht immer so ernst genommen. Saul war ein Getriebener, weil er nur vor Augen hatte, seine eigenen Ziele zu erreichen, um jeden Preis. Saul hat sich danach gesehnt, dass alle erkennen, wie toll er ist. Und er wurde rasend, als er merkte, dass das Volk David viel lieber mochte. Saul ist dem unkontrollierten Drang zur Größe verfallen. Er war schließlich der König, also konnte er auch tun und lassen, was er wollte. Dass er sich auch und gerade als König um seine moralische Integrität hätte kümmern müssen, das hat er völlig aus den Augen verloren. Im Gegenteil hat er sich über die Anweisungen hinweggesetzt, die Gott ihm gegeben hatte. Eigenmächtig hat er einmal einen Pseudo-Gottesdienst inszeniert, damit der Form Genüge getan war. Und dann hat er sich gewundert, warum Gott ihn ab dann nicht mehr gesegnet hat. Was man also an Saul besonders deutlich sieht, in ihm drin hat die Wut gebrodelt. Es brauchte nur einen mini-kleinen Anlass, um diese Wut zum Ausbruch zu bringen. Und wieder war es David, der mehrmals zu spüren bekommen hat, wie wütend Saul war, als sein Speer ihn nur haarscharf verfehlt hat. Und so ist Saul immer mehr zu einem Mann ohne Kontrolle über sich selbst geworden. Hinter jedem Busch hat er einen Feind vermutet. Saul hat es versäumt, nach Gottes Willen für sein Leben zu fragen. Und Saul hat sich selbst zu wichtig genommen und hat nur für sich gelebt, hat die Menschen in seinem Umfeld zu wenig gefördert. Er war auf seinen eigenen Vorteil aus. Er wollte seine Macht als König stärken und behalten. Das war ihm wichtig. Aber das ist dann nicht gut gegangen. David auf der anderen Seite, David begegnet uns hier als ein Berufener. Gott hat ihn schon als Kind berufen, dazu gesalbt, einmal König zu werden. Und so hatte David viel Zeit, sich auf diese Aufgabe vorzubereiten. Und er hat sich in Geduld geübt. Er hat sein Schicksal nicht selbst in die Hand genommen, sondern gewartet, bis Gott ihn tatsächlich zum König gemacht hat. David war ein berufener Mensch. David hat immer die Aufgaben angenommen, die jetzt gerade für ihn dran waren. Hat sich vor nichts gedrückt, aber auch nichts aufgeschoben. David wusste, wer er war, und er wusste auch, wer er nicht war. Zum Beispiel auch in unserer Geschichte, er war immer noch nicht der König, er hat Saul als König anerkannt. Und David wusste, wem er alles zu verdanken hatte. David hat sein Talent zur Ehre Gottes eingesetzt, zum Beispiel seine Musikalität dafür genutzt, Psalmen zu dichten. David wollte sich nicht auf Dinge einlassen, die in seinen Augen Unrecht waren. Deswegen zitiert er hier in der Geschichte das Sprichwort, nur Verbrecher verüben Verbrechen. Natürlich, ich gebe es zu, die Wirklichkeit ist nicht immer so schwarz-weiß. Saul hat nicht immer alles falsch gemacht, er hatte auch gute Seiten. Und David hat ganz gewiss auch nicht immer alles richtig gemacht. Und von seinen Schwächen lesen wir ja sogar ganz ausdrücklich ziemlich viel in der Bibel. Und auch die Geschichte in der Höhle von heute hat kein echtes Happy End. Sophie hat zwar aufgehört zu lesen, als Saul geweint hat und zugegeben hat, David, du hast recht, aber das hält nicht lange an. Wenn ihr weiterlest, kann ich euch verraten, allzu schnell fängt er schon wieder an, David umbringen zu wollen. Und ebenso ist auch in unserem Leben nicht immer alles eindeutig. Wir haben immer gleichzeitig Anteile von Berufensein und Anteile von Getriebensein in uns. Gerade deswegen sollten wir uns ja auch immer fragen, wie handle ich gerade? Handle ich gerade im Sinne meiner Berufung oder lasse ich mich gerade treiben von dem, was ich denke, was ich machen sollte oder von dem, was Menschen von mir verlangen und nicht Gott? Gerade das ist unsere Aufgabe, täglich damit zu ringen, unser Getriebensein abzulegen und stattdessen neu auf unsere Berufung zu sehen und unsere Berufung, die von Gott herkommt, täglich neu anzunehmen. David hätte auf das hören können, was seine Männer ihm eingeflüstert haben. Bring Saul um, das ist deine Chance. Aber er hat sich dazu entschieden, nicht darauf zu hören, sondern den besseren Weg zu gehen. Wir können auch auf das hören, was uns eingeflüstert wird, dass wir uns das Leben doch ruhig einfacher machen können, dass Gott das schon nicht so eng sehen wird, dass das doch sowieso keiner merkt, dass wir uns auch mal was gönnen können, weil das jeder so macht, auch wenn es nicht gut für uns ist. Wem schadet es denn? Wem es schadet, den unerlösten Trieben nachzugehen? An Saul sehen wir die Antwort, dass er seinen Weg ohne Rücksicht auf Verluste gegangen ist, dass er nichts dagegen unternommen hat, immer mehr ein Getriebener zu werden, das hat letztlich ihm selbst geschadet. Wollte er wirklich so leben, aus Neid und Angst seine ganze Zeit damit verbringen, einem toten Hund und einem Floh hinterher zu jagen? Ist das denn würdig, für einen König durch die Wüste zu reisen und zu gucken, in welcher Höhle hat sich David versteckt? Der wäre doch bestimmt lieber der angesehene König gewesen, der würdevoll auf seinem Thron sitzt, zu dem alle kommen und in seinem Thronsaal ihn um Rat fragen. Stattdessen hetzt er, ganz der Getriebene, in der Wüste umher, um David zu fangen. Das ist doch nicht eines Königs würdig. Also die Frage, warum sollten wir aufhören, Getriebene zu sein? Wem schadet es, getrieben zu sein? Den Getriebenen selbst schadet es. Und wer profitiert davon, berufen zu leben? Die Berufenen selbst und alle anderen auch. Und daher lautet die gute Nachricht des heutigen Tages: Du darfst berufen leben. Du kannst dein Getriebensein ablegen, mit Gottes Hilfe. Es geht nicht um den erhobenen Zeigefinger, sei berufen. Es geht nicht darum, was du machen musst oder was du nicht tun darfst, sondern es geht darum, was dir gut tut und was den anderen Menschen gut tut. Es geht darum, dass Gott für dich ein gutes Leben vorgesehen hat. Das ist deine Berufung. Gott hat für dich ein gutes Leben vorgesehen. Das ist deine Berufung. Du kannst anders leben, als getrieben zu sein. Du kannst anders leben als Saul. Du kannst so leben wie David. Wie sieht so ein Leben aus? Jesus selbst hat es ausgesprochen. Und dieser kurze Satz, er gilt dir. Jesus hat gesagt, folge mir nach. Das ist deine Berufung, Jesus nachzufolgen. Sich an ihm zu orientieren, zu seiner Ehre zu leben. Immer wieder neu auf ihn zu schauen. Ihn zu fragen, was jetzt für dich dran ist. Nach seinem Willen zu fragen, im Vertrauen darauf, dass das am besten für dich ist, was er für dich vorgesehen hat. Das heißt Jesus nachfolgen und das heißt berufen zu leben. Du wirst das vielleicht nicht immer schaffen, wie es David auch nicht immer geschafft hat, wie es niemand immer schafft. Aber du darfst immer wieder zu Jesus zurückkehren, dich immer wieder an deine Berufung erinnern, folge mir nach. Dann wirst du das Leben haben, das für dich vorgesehen ist. Muss ja nicht unbedingt sein, dass du dann König wirst, so wie es bei David war. Für dich hat Gott etwas anderes vorgesehen, aber er hat etwas vorgesehen. Verpasse deine Berufung nicht. Also lasst uns doch mal in unsere Höhle zurückkrabbeln. Du hast das Messer in der Hand, wie David damals. Was tust du damit? Sauls Kopf abschneiden? Oder Sauls Gewandzipfel abschneiden? Was ist besser für dich? Wie entsprichst du deiner Berufung? David bleibt Gott treu und vertraut darauf, dass Gott es schon richtig lenken wird. David ist ein Berufener. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.